Ich begrüße Sie zur Vorlesung. Heute wollen wir uns im Zuge unseres Blicks auf die Philosophie in ihrer realen und vielfältigen Globalität mit der lateinamerikanischen Philosophie beschäftigen und mit der afrikanischen Philosophie und dann noch eine Reflexion über diese Art der Vielfalt und die dem vielleicht doch zugrunde liegende Einheit anschließen. Und damit übergebe ich an Bernardo. Sein Text ist dieses Mal nicht schriftlich verteilbar, aber das können wir nächstes Mal nachholen, da bringen wir ihn mit. Bernardo.
Also ich werde reden über den Unterschied zwischen Dekolonialismus und Postkolonialismus. Ich kann mir vorstellen, dass Sie schon über Postkolonialismus gehört haben, aber vielleicht ist nicht den Unterschied zu Dekolonialismus klar. Und darüber werde ich heute sprechen. Also, wie wir wissen, die postkoloniale Perspektive schätzt die Geistwissenschaften als eine Art von voreingenommenen Diskurs ein, der einer bestimmten gesellschaftlichen Organisation den Vorzug zu Ungunsten anderer Arten von Diskursen gibt. Als eine Denkschule stammt der Postkolonialismus von unterschiedlichen Autoren, unter welchen wir nennen können Eduard Said, Partha Chatterjee, aber das wäre besser, ja, ich kann nicht schreiben.
Nee, also, es wird nächstes Mal ausgeteilt.
Ja, also die Autoren werde ich das nächste Mal, also, Sie werden in dem Text sehen können. Und Chakrabarti und natürlich Spivak und Braber. In den 70er und 80er Jahren hat die postkoloniale Kritik zu analysieren versucht, wie die Perspektive der Kolonisierten von der Kultur der Kolonisator geprägt wurde. Im Hinblick auf ihre Methoden wurden die postkolonialen Studien auf der einen Seite von der poststrukturalistischen Kritik des Diskurses mit Spivak und auf der anderen Seite von der Entwicklung der Literaturkritik und der Kulturwissenschaften in den USA und Großbritannien beeinflusst. Also, und jetzt kommt, so werde ich reden hier über die dekoloniale, sogenannte die dekoloniale Wendung. Im Grunde genommen besteht der Anspruch der postkolonialen Kritik darin, dass eine bestimmte und übersehene Region der Welt, der Orient im Fall von Eduard Said, in der Lage wäre, für sich selbst zu denken. Eine derartige Bewegung steht im engen Zusammenhang mit der Entwicklung der antikolonialen Konflikte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In den 90er Jahren hat es jedoch eine Gruppe von lateinamerikanischen Geistwissenschaftlern, die in den USA und unterschiedlichen Ländern Lateinamerikas arbeiteten. Ich meine insbesondere die Gruppe Modernität-Kolonialität. Ich weiß jetzt nicht, ob man also da sagen kann, also Kolonialität, aber das ist eigentlich ein neuer Begriff auch in also auf Spanisch. Und auch die Kolonialität Arbeitsgruppe. Also die Gruppe Modernität und Kolonialität wurde ursprünglich also in Venezuela gegründet.
Während,
also in den, also ungefähr im 1998. Und die, also ich weiß nicht, ob im selben Jahr, aber vielleicht, also mehr oder weniger in dem gleichen Zeit, wurde eine Gruppe in den USA gegründet, auch von lateinamerikanischen Autoren, aber nicht nur, also beide Gruppen wurden eigentlich, sie waren eigentlich gemischt, sie sind noch, also diese Gruppen, sie haben abgelehnt die antikoloniale, die eigentlich die postkoloniale Perspektive anzunehmen. In diesem Zusammenhang muss darin erinnert werden, dass es im lateinamerikanischen Kontinent seit dem 19. Jahrhundert eine Überlieferung gibt, die sich in Richtung des Bedenkens der Spezifizität der lateinamerikanischen Gesellschaften entwickelt hat. Deswegen haben diese lateinamerikanischen Autoren dann ihrerseits die sogenannte dekoloniale Wendung gefordert, welche wiederum als eine Verstärkung der postkolonialen Prämissen betrachtet werden kann. Also, aber eigentlich gibt es kein Paradox hier, obwohl es auf den ersten Blick so scheint, dass die dekoloniale Wendung in einem Bruch mit der postkolonialen Bewegung besteht, kann doch behauptet und begründet vertreten werden, dass diese Wendung vielmehr eine Radikalisierung des Herausbildungsprozesses der postkolonialen Studien darstellt. Meines Erachtens nach sind die postkoloniale Forschung in diesem Sinne eine Voraussetzung für die Entstehung der dekolonialen Bewegung gewesen. Im Jahr 1993 wurde im Zeitschrift Boundary 2 an der Universität Duke in den USA das Antrittsmanifest der lateinamerikanischen Gruppe für subalterne Studien. Also das Wort, also der Begriff hier subalterne wurde, also war sehr wichtig in der postkolonialen Bewegung, und natürlich das stammt ursprünglich von Gramsci, für diese dekoloniale Wendung war aber dieser Begriff nicht ausreichend. Also dieses Manifest, dieses Manifest zielte auf die Entwicklung der postkolonialen Perspektive im Hinblick auf der lateinamerikanischen Situation. Diese Gruppe wurde aber in den folgenden Jahren aufgelöst. Die Gründe ihres Scheiterns lagen vor allem darin, dass sich ihr erklärtes Anliegen nicht mit der wirklichen Entwicklung der lateinamerikanischen gesellschaftlichen Forschungen in Einklang bringen ließ. Die Grundlage der Position der Gruppe war nämlich nicht das lateinamerikanische Denken, sondern vielmehr, wie dies ihre theoretischen Gegner erklärt haben, die Annahme von Perspektiven und Methoden, die außerhalb des lateinamerikanischen Kontinents entwickelt worden waren. Auf der einen Seite wurden sowohl die asiatischen als auch die afrikanischen Autoren mittels einer auf Englisch geführten Debatte von den Vertretern der Gruppe aufgenommen. Es muss in diesem Sinne erwähnt werden, dass die postkolonialen Studien sich im Ausgang von bestimmten Universitäten in den USA und in Großbritannien verbreitet haben. Auf der anderen Seite waren die Gegner der lateinamerikanischen Gruppe für subalterne Studien der Auffassung, die postkoloniale Kritik bleibe trotz bester Absichten zutiefst von der zeitgenössischen europäischen Philosophie und Gesellschaftswissenschaften geprägt. In diesem Sinne bleibe daher die postkoloniale Sichtweise widersprüchlich. Der dekoloniale Wendung entspreche dann ein radikaler Umbau der postkolonialen Studien zwecks der Durchsetzung ihrer Prämissen, auf die ich bereits verwiesen habe. Aus diesem Grund hat Walter Mignolo, argentinischer Philosoph und Vordenker der dekolonialen Wendung, im Jahr 1998 die These vertreten, der Postkolonialismus sei keine ausreichende Antwort auf das Problem des Eurozentrismus in der Geistwissenschaften gewesen. Als es dann auf dieser Grundlage zur Gründung der Gruppe Modernität und Kolonialität gekommen ist, hat die Mehrheit der lateinamerikanischen Gruppe für subalterne Studien nicht daran teilgenommen. Also, und man kann auch sagen, dass es einen Unterschied zwischen beiden Bewegungen im Hinsicht auf die Wichtigkeit der Analyse des Ökonomischen, also eine Kritik der politischen Ökonomie, die wir bei der dekolonialen Bewegung finden. Im Gegensatz zu den postkolonialen Studien, der zufolge die kulturelle und politische Ebene eine entscheidende Rolle spielt, wurde die dekoloniale Perspektive von Anfang an von der Kritik der politischen Ökonomie geprägt. Die spezifische Rolle der Kolonisation auf dem lateinamerikanischen Kontinent im Zuge der Entfaltung der globalen Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise wurde von der postkolonialen Debatte verdrängt. Tatsächlich ist im Jahre 1998 im Rahmen eines Treffens des CLACSO, also das ist der lateinamerikanische Rat der Sozialwissenschaften, und sie machen einmal pro Jahr ein Treffen, also irgendwo in dem Kontinent. Das ist immer, also in unterschiedlichen Ländern.
Das war auch der Ort, wo meines Wissens die Vorstöße der marxistischen Entwicklungstheorie in Lateinamerika ursprünglich stattgefunden haben.
Ursprünglich?
Ich glaube ja, oder von dort aus verallgemeinert worden sind.
Mm. Also, ja, meiner Erinnerung nach wurde die CLACSO in 1953 gegründet. Es gab schon eine starke marxistische Bewegung, nicht stark, also man kann nicht sagen stark, aber ja. Es gab also schon.
Ja, aber was mit CLACSO reingekommen ist, ist diese entwicklungstheoretische Erneuerung.
Ja, ja.
Das ja. war, glaube ich, neu.
Also die spezifische Rolle der, also das habe ich schon gelesen. Also und was macht die Klaxis, was wir gesagt haben? Sie machen also es geht um die Forderung der Gesellschaftswissenschaften in Lateinamerika. Und also in diesem Treffen von also im Jahre 1998 die Geschichte der Kolonisation Lateinamerika wurde mit Blick auf die von ihr übernommenen ökonomischen Funktionen im Laufe der Durchsetzung der Moderne debattiert. Also im Rahmen dieser Diskussion haben auf der einen Seite Immanuel Wallerstein, also Wallerstein aus den USA, und auf der anderen Seite Aníbal Quijano. Und Quijano, jetzt bin ich nicht sicher, woher kommt er ursprünglich, aber das ist ein südamerikanischer Autor. Die beiden an diesem Treffen teilgenommen haben, entscheidende Beiträge also, geleistet im Sinne der Analyse, also im Sinne einer Kritik der politischen Ökonomie. Auf der Grundlage sowohl der Theoretisierung durch Quijano, welche in Richtung auf die Dependenztheorie geht, die wir hier in dieser Vorlesung bereits diskutiert haben, als auch derjenigen durch die Weltsystemtheorie Wallersteins, wurden die dekolonialen Studien von Anfang an von der Berücksichtigung der ökonomischen Verhältnisse geprägt. Das Ziel der Weltsystemtheorie Wallersteins besteht in der Analyse des Verhältnissen von Zentrum und Peripherie im Hinblick auf die Weltwirtschaft. Die kapitalistische Produktionsweise muss sich immer neuen Märkte aneignen, das heißt neue Arbeitskräfte, neue Rohstoffe und so fort. Eine derartige neue Aneignung ist eine Voraussetzung ihrer Existenz. Wallerstein ist der Auffassung, es gebe drei unterschiedliche Arten von Kolonialismus. Zum Ersten also die klassische Art, welche in militärischen Besetzung besteht. Zweitens die imperialistische oder neokolonialistische Art durch indirekte Herrschaft. Und drittens die postkolonialistische Art durch ideologische und kulturelle Unterdrückung. Also die Dekolonisation des amerikanischen Kontinents im 19. Jahrhundert hat nicht zu einem entsprechenden Prozess der wirklichen Unabhängigkeit der unterschiedlichen Länder geführt. Die weiter...
Kann man nicht sagen, dass das durchweg eine Übertragung aus dem spanischen oder portugiesischen Kolonialismus als expliziten Kolonialismus auf einen englischen Imperialismus ja. gewesen ist.
Ja, ja, klar. Und also die weiter bestehende Kolonialität hat einfach nur ihre äußere Form verändert. Das ist die These von Wallerstein. Und also ich habe noch nicht diskutiert, warum heißt das, also diese Gruppe heißt Modernität und Kolonialität. Also das ist eigentlich, also dieser Zusammenhang wurde von Quijano ausgearbeitet. Also, weil für ihn gibt es keine gibt es keine Moderne ohne Kolonialität. Deswegen die Idee der Kolonialität eine entscheidende Rolle in der Entfaltung des Begriffes der, der Moderne. Also,
da würde ich auch gerne noch mal eine Frage stellen. Bedeutet das nicht, dass damit die Imperialität als notwendige Dimension moderner Gesellschaften behauptet wird? Also die Hierarchisierung von Gesellschaften selber als Strukturmerkmal der Moderne.
Aber du meinst alles ein... Aber ich glaube, dass also die Idee der, der Imperialität ist schon, also kann also in Einklang mit dem Begriff der Kolonialität gebracht
gebracht werden. Das wollte ich nicht als
Gegenbegriff. Okay.
Mir ist es naheliegender, von Imperialität zu sprechen.
Ja, ich würde
gerade
sagen...
aus deutscher Perspektive, wo die Kolonien keine so große Rolle gespielt haben, die Imperialität aber sehr wohl.
Genau, ja, verstehe.
Also zum Beispiel Brasilien, neben den Engländern war auch das deutsche Kapital dann, sagen wir mal, ab 1900 in gewissem Umfang präsent. In gewissem Umfang gegenwärtig. Es hat sich sozusagen mit den Engländern das ungleich geteilt, aber es war da.
Ja, also Kolonialität ist immer etwas, vielleicht, ich würde sagen, dass es ist allgemeiner im Vergleich zu Imperialität. Das ist, Kolonialität ist etwas, das existiert schon seit, so, seit die Entdeckung.
Seit den Eroberungen, ja.
Wie bitte?
Die Portugiesen sagen ja interessanterweise Conquistas dazu.
Ja, aber sie sagen auch Entdeckung.
Aber die Spanier sagen sozusagen Descubierta, sozusagen als Hauptbegriff.
Ja.
Und die Portugiesen sprechen als Hauptbegriff von Conquista. In den Darstellungen.
Bin ich sicher.
Ja, gut. Also es gibt jedenfalls beide. Ne? Und die Akzentuierung ist natürlich wichtig.
Ja, na klar, so in dieser Geschichte auch, also die Lage von Brasilien ist ein bisschen bizarr, weil Brasilien, also die brasilianischen Autoren haben eigentlich an dieser Diskussion am Anfang nicht teilgenommen. Also diese Diskussion war eine auf spanische geführte Diskussion. Und das hat etwas zu tun mit der Geschichte von Brasilien in Lateinamerika auch. Also manchmal so die... Das ist interessant, weil also, Brasilien ist Hälfte des Kontinents, des südamerikanischen Kontinents. Also von Fläche und auch von Bevölkerung. Und, Brasilien war im Gegensatz zu den anderen Ländern im Kontinent, war Brasilien also ein Reich für 70 Jahre war Brasilien keine Republik. Und in diesem Sinne war Brasilien von Anfang an auch in Lateinamerika kein Land mit dem, wie sagt man, Allianz?
Bündnisse
gemacht werden konnten. Also, und Bolívar in den Unabhängigkeitskriege hat nie versucht, mit die so, ich habe nochmal vergessen, Allianz.
Bündnisse.
Das kann auch Allianz.
Bündnisse, okay. Also er hat nie versucht, das zu machen mit Brasilien. Und
da würde ich gerne eine Frage noch anschließen. Es hat doch wohl auch eine Rolle gespielt, dass das Verhältnis Brasilien, Portugal, England sehr spezifisch war. Also der Vertrag von Methuen, so kontinentaleuropäisch betrachtet, machte Portugal schon zur Halbkolonie,
ja, genau,
als es noch Kolonialland von Brasilien war.
Ja.
Und dann hat es eine Phase gegeben, da weiß ich jetzt auch die Details nicht mehr, wo das portugiesische Königtum nach Brasilien ausgewichen ist und dort sozusagen sein Reich betrieb.
Ja, also
das Verhältnis von Zentrum und Peripherie
war unterschiedlich in Brasilien.
War anders als in Spanien.
Also die Hauptstadt war in Brasilien, also nicht in Portugal. Und natürlich, also und warum erzähle ich auch diese Geschichte? Weil ich finde, dass das, also weil das, es geht hier um eine Debatte über die Kolonialität. Unsere Erfahrung von Kolonialität in Brasilien war unterschiedlich. Und kann nicht so einfach mit der Kolonialität in anderen Ländern in Lateinamerika vergleichen werden.
Gleichgesetzt werden.
Also eigentlich hat diese Diskussion, diese Debatte nur in den letzten Jahren in Brasilien, wurde das, diese Debatte in Brasilien auch angenommen. Aber man muss auch sagen, dass, also, es gab schon Bewegungen in den 70er Jahren, wie die wir haben hier darüber diskutiert, also die Befreiungstheologie zum Beispiel. Die Befreiungstheologie war eine Bewegung, die in dem ganzen Kontinent verbreitet wurde. Und in dieser Bewegung hat Brasilien eine entscheidende Rolle gespielt. Und es gab in diesem Fall, es gab eigentlich keine sichtbare Trennung in der Bewegung. Also es gab immer eine Kommunikation im Bereich des Befreiungstheologie, wie heißt der Befreiungstheologie? Also, aber noch über Kolonialität, also die historisch-strukturelle Abhängigkeit Lateinamerikas und anderer Peripherie im Weltmarkt ist keine vormoderne Etappe, das ist die These, sondern ganz im Gegenteil die versteckte Seite des modernen Projekts und ihrer Beherrschungs- und Ausbeutungslogiken. Die Moderne besitzt somit eine dunkle Seite, die durch ein bisher so nicht bekanntes Machtmuster, in diesem Fall durch die Kolonialität, gebildet wird. Somit repräsentiert die Moderne nicht nur das befreiende Potenzial für die Menschheit, sondern die Moderne ist selbst voll von Widersprüchen und Gewalt. Also das ist eine These, die schon hier entwickelt wurde. Also wir können das sehen bei Horkheimer oder bei Adorno.
Jetzt neuerlich bei Heide Gerstenberger, die vergleichend herausarbeitet, wie die europäische freie Lohnarbeit gewissermaßen in einem historischen Kontext von moderner Sklaverei, moderner gebundener Arbeit und so weiter sich entwickelt hat. Also wie tatsächlich zwischen dieser Überausbeutung in der Kolonialität und der freien Lohnarbeit in den Zentren ein konstitutiver Zusammenhang besteht. Das ist jetzt gerade, glaube ich, voriges Jahr erschienen, ein dickes Buch, das ich sehr empfehlen kann, weil das dieses Thema reichhaltig empirisch, wenn auch mit kleineren Irrtümern, was bei so einem Riesenstoff vorkommt, aufarbeitet.
Also, aber, aber dies gilt nicht nur, nur nach innen auf Europa selbst gerichtet, sondern auch nach außen auf die nicht-europäischen Bevölkerungen bezogen. Die Kolonialität ist als Machtmuster der Moderne nicht nur eine Form der Beherrschung oder eine Form der Ausübung von direkter Gewalt, sondern sie enthält auch andere Formen von Gewalt, etwa gegenüber Wissensformen und im Zusammenhang der Konstitution von Subjektivitäten. Das heißt, die Kolonialität festigt die bestehenden asymmetrischen geopolitischen Wissens- und Machtverhältnisse. Die Kategorie Kolonialität oder Kolonialität der Macht, so wie wir im Sinne von Aníbal Quijano verstehen, benennt ein spezifisches strukturelles Machtmuster der Moderne, das ausgehend von der Eroberung Amerikas und in der darauf folgenden weltweiten Hegemonie Europas entstanden ist. Sie setzt sich historisch hauptsächlich aus der Verknüpfung von zwei Elementen zusammen. Erstens einem Beherrschungsmuster, das auf einem Geflecht von intersubjektiven gesellschaftlichen Beziehungen und der hierarchischen Sozialklassifikation der Weltbevölkerung beruht. Zweitens einem Ausbeutungssystem, das in der Verbindung von allen bekannten Formen der Ausbeutung von menschlicher Arbeitskraft besteht und diese in einer einzigen Struktur unter der Hegemonie des Kapitalismus anordnet. Also das ist, was du gerade gesagt hast. Die Kolonialität ist in diesem Sinn eines der konstitutiven Elemente des globalen kapitalistischen Machtmusters. Es setzt die Eroberung Amerikas voraus, mit der sich das entstehende Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit globalisiert und die hegemonialen Zentren sich an den Gebieten des Nordatlantik festschreiben, die sich später als Europa und Nordamerika identifizieren lassen. Eine der zentralen Achsen der weltweiten kapitalistischen Verhältnisse ist also die Kolonialität. Zum Schluss wollte ich über eine Bewegung, die ursprünglich, also das stammt von eigentlich von São Paulo in Brasilien, aber wir finden diese Strategie, also das ist eine Strategie im Hinblick auf auch auf das Problem der Kolonialität. Wir finden diese Strategie oft entwickelt im Bereich des Kontinents, des lateinamerikanischen Kontinents. Und ich nenne das also eine also die Strategie der Anthropophagie. Okay? Also,
sollte man das Griechische übersetzen, der Menschenfresserei. Ne?
Ah ja, man sagt, okay, man benutzt das nicht auf Deutsch. Ja. Ah, okay, das ist spannend. Also, haben Sie vielleicht über Viveiros de Castro schon gehört? Nein, ein Anthropologe. Viveiros de Castro. Viveiros de Castro war Student von Lévi-Strauss und ist heutzutage ein entscheidender Philosoph, sowohl in Brasilien als auch in Frankreich. Und er entwickelt eine Philosophie in Richtung von einer Analyse. Ah, okay, ich bin nicht in der Lage, über Viveiros de Castro auf Deutsch zu reden, aber sehr kurz muss ich nur erklären, dass dass sein Werk in engem Zusammenhang mit dem Werk von Lévi-Strauss steht und auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit die anthropophagische Bewegung. Also dann über die anthropophagische Bewegung. Darüber hinaus muss zugleich noch behauptet werden, dass die Geschichte der Kolonisation in den unterschiedlichen Unterabteilungen des amerikanischen Kontinents sich im Vergleich zu den entsprechenden Prozessen in Asien und Afrika ist grundlegend unterscheidet. Im Grunde genommen haben die Unabhängigkeitskriege, wie ich schon gesagt habe, in Lateinamerika circa 150 Jahre vor den analogen Konflikten im Osten stattgefunden. Dies bedeutet, dass schon im Laufe des 19. Jahrhunderts sich in Lateinamerika eine Art von antikolonialer Sichtweise entwickelt hat. Und es war auch kompliziert zu begreifen, eine Trennung so stark wie in anderen Regionen zwischen Kolonisator und Kolonisierende. Kolonisierten. Also wegen der Spezifizität des Prozesses der Kolonisation in Lateinamerika und auch in Amerika in general eigentlich. Also im Laufe des Prozesses wurde eine gemischte, aber immer noch hierarchische organisierte Gesellschaft geschafft. Aber dies bedeutet, dass die Position der Autoren in Lateinamerika nicht vergleichbar ist mit der Position von Autoren in anderen Regionen. In diesem Sinne muss ich das im Jahr 1891 veröffentlichte Werk von José Martí, Nuestra América, Unser Amerika, erwähnen, in welchem der Autor versucht hat, Lateinamerika für sich selbst allein zu verstehen. Außerdem kann bei José Martí auch noch begriffen werden, dass die lateinamerikanischen Beziehungen mit der kolonialen Vergangenheit unterschiedlich ist, also wie ich gesagt habe. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass das koloniale Erbe ist nicht nur etwas, das ausgelöscht werden muss. Vielmehr geht es darum, diese Erbe in den Dienst der Entwicklung, das ist die Position von José Martí, in den Dienst der Entwicklung des Kontinents zu stellen. Ein derartiges Ideal wurde nochmal später in dem 1920er Jahren in Brasilien durch die Verteidigung der sogenannten Anthropophagie von Seiten einiger Künstler und Intellektuellen verkörpert. Und natürlich, also, aber die Bewegung, also, nein, ich werde das sagen. Also in der Tat postuliert die anthropophagische Bewegung nicht die einfache Ablehnung der europäischen Kultur, sondern vielmehr ihre Besitzergreifung, welche nicht mit einer bloßen Kopie verwechselt werden darf. In dem anthropophagischen Manifest, das wurde im Jahr, also meiner Erinnerung nach, 1928 veröffentlicht. Also, hat Oswald de Andrade, also der Autor des Manifests, die Auffassung vertreten, dass wir, da die brasilianische Kultur von Anfang an gemischt ist, die Tatsache dieser Mischung ernst nehmen und sie durch die Fusionierung von Elementen der europäischen Kultur mit solchen der brasilianischen Kultur weiter verstärken und vertiefen müssen. Also das Projekt der Anthropophagie in diesem Sinne lässt sich bei vielen lateinamerikanischen Autoren im Laufe der jüngeren Geschichte finden. Also und wir können sagen, dass auch die Geschichte des Marxismus in Lateinamerika wurde von diesem Ideal geprägt. Also Mariátegui zum Beispiel, also Mariátegui in Peru, hat keine Kopie des orthodoxen Marxismus postuliert, sondern vielmehr ein Marxismus, der im Zusammenhang mit der Spezifizität des Kontinents stehen konnte. Und das ist heutzutage zum Beispiel das Projekt von Linera in Bolivien. Und das war das Projekt von Caio Prado in Brasilien, auch in den 40er Jahren. Also auch gegen einen bestimmten Marxismus zu kämpfen, aber immer noch im Bereich des Marxismus. Also, es ist interessant, aber bei diesen Autoren, bei Caio Prado zum Beispiel hat die Position verteidigt, dass in Brasilien, obwohl Brasilien schon die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise gab, hat er trotzdem gesagt, dass in Brasilien nie in der Geschichte gab eine feudale Struktur. Aber diese Position war also in der Zeit revolutionär, weil viele Autoren in dieser Zeit haben die Position verteidigt, dass es doch gab feudalen Strukturen in Brasilien. Aber sie haben so gemacht, also sie haben diese Position verteidigt wegen ihres Denkens von den orthodoxen Marxismus geprägt war, also wurde, also, und sie haben eigentlich keine tiefe soziologische Analyse der brasilianischen Situation gemacht. Und das gilt auch für marxistische Analyse in anderen Regionen, in Bolivien und in Peru. Und deswegen war die Position von Mariátegui so wichtig, weil er auch so, wie Caio Prado, eine solche Position verteidigt hat. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Eine Frage: Gibt es heutzutage in Amerika noch einen starken wissenschaftlichen Marxismus? Also hier ja. Ja nicht mehr so stark.
Ja, ich würde sagen, dass...
Kann man das einschätzen? Oder kann man sozusagen kann man marxistische Lehrveranstaltungen an der Universität geben, sodass okay, ja, dass es anerkannt ist, oder ist das
Nein, also das ist immer noch studiert, ja, das ist immer noch eine zentrale Sache, also aber bei vielen Autoren, die von der marxistischen Diskussion stammen, wie Linera, also ich habe nicht gesagt, aber Garcia Linera ist der Vizepräsident Boliviens. Und er hat eine lange Geschichte im Bereich des Aktivismus. Aber heutzutage verteidigt er eine kritische Position hinsichtlich des Marxismus. Obwohl es noch immer so viel, also er hat eine tiefe Diskussion über Marx gemacht. Also, und insbesondere über die sagt man Ethnographics
über die ethnografischen Notizbücher.
Notizbücher, ja. Also das auf der einen Seite und auch eine Diskussion über ursprüngliche Akkumulation zum Beispiel.
Also ja, in dem Zusammenhang könnte man vielleicht sagen, auch in Europa oder in den USA gibt es ja inzwischen eine Diskussion, die versucht, zwischen Marxismus und marxianischen Studien zu unterscheiden.
Ja, genau, das auch.
Also das ist inzwischen ein ziemlich weites Feld.
Ja.
Und ich habe, glaube ich, hier schon zitiert, der afrikanische Philosoph Utunji hat das schöne Wort geprägt, on est toujours le marxiste de quelqu'un. Man ist immer der Marxist von jemand anders. Das heißt, man kann sich das nicht aussuchen, ob man Marxist ist oder nicht. Und auch die Unterscheidung zwischen Marxisten und Marxianer, das werden andere dann anders sehen. Aber eine Präsenz der marxischen Theorie an der deutschen Universität ist sicherlich marginal und erheblich marginaler als in Brasilien. Ich glaube, das kann man sagen.
Als Manifest gibt es ja in Brasilien relativ viele Akademiker, die zu Adorno arbeiten oder zu Christian.
Ja.
Eine Frage, was ist das jetzt
für ein
Marxismus? Und ich glaube, in Brasilien gibt es ja auch diese Velasquez, glaube ich. Velasquez.
Wie bitte?
Velasquez? Nee, also diese, ich weiß nicht, ob das jetzt Praxisphilosophie ist, aber in Mexiko ist, glaube ich, auch so eine Schule, die sehr einflussreich ist.
Ich kenne nichts. Velasquez.
Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das wollte ich jetzt noch sagen. Was wir nicht gemacht haben, ist so eine Art von Baedeker der brasilianischen und lateinamerikanischen Philosophie. Das werden wir noch nachliefern.
Ich habe eine Frage zu diesem dekolonialen Ansatz, weil du sagtest, da geht es um die Aneignung sozusagen nicht kapitalistischer Bereiche, wenn ich es richtig verstehe. Frage ist, es gibt ja auch eine andere Möglichkeit, das man zu denken, also dass man es als Zusammenhang verschiedener Produktionsweisen denkt, die einen internen Zusammenhang verstehen, also dein altes Werk. Gibt es da irgendwie Diskussionen oder Ansätze, oder Frauen, wie das anders versuchen?
Althusser hat keine, also wurde nicht gut in Lateinamerika rezipiert. Also es gab natürlich eine Rezeption, aber das ist sehr, sehr früh gescheitert. Also, und er ist sehr, sehr, sehr früh in Lateinamerika gelesen als ein Autor sehr orthodox, also und ohne als ob seine Analyse nicht in der Lage wäre, mit der Situation des Kontinents sich zu beschäftigen. Also.
Andererseits gibt es den großen Erfolg des kleinen Buches von Martha Haneke über die Grundbegriffe des historischen Materialismus. Das existiert auf Portugiesisch, Spanisch. Ja. Ich glaube, 10 Millionen Exemplare verkauft oder sowas. Und da hat Althusser ab der zweiten Auflage ein Vorwort geschrieben. Also er ist marginal präsent. Ich würde das dir sonst nicht widersprechen. Aber
heutzutage gibt es doch also ein also ein autosirianische schon eine, wie sagt man, eine Tide,
ich habe eine Flutwelle des Altosirianismus.
Ja. Also besonders in Argentinien.
Wir werden noch nachliefern, so etwas wie einen kleinen Baedeker der lateinamerikanischen Philosophie.
Sie machen jede zwei Jahre in Buenos Aires ein Treffen zum Althusser.
Gut, danke. Machen wir ohne Pause weiter, weil wir haben jetzt schon ein bisschen Zeitknappheit. Ich habe jetzt mich der Frage der afrikanischen Philosophie gewidmet. Was ist jetzt hier Fragen? Moment. Das allerdings jetzt wirklich in der Art eines Baedekers, einer Übersicht über afrikanische Philosophen, was sich so im Netz ganz gut zusammensammeln lässt. Also ich behaupte nicht, dass ich da große Forschung angestellt habe, aber es gibt da schon sozusagen interessante Fundstücke. Ich will aber vorher noch etwas sagen. Es gibt ein Grundproblem in Bezug auf die afrikanische Philosophie, das ist da noch deutlicher, denke ich, als in anderen Bereichen, weil einerseits hat sich die europäische Philosophie, einschließlich ihrer arabischen Ursprungsdimensionen, weltweit globalisiert. Es gibt überall Lehrstühle für Philosophie und Institute für Philosophie, in der im Prinzip derselbe Kanon, dieselbe Trennung von analytischer und kontinentaler Philosophie existiert, wie wir sie hier am Institut haben. Also es hat eine Globalisierung dieser europäisch-amerikanischen Philosophie, wie sie sich im 19. und 20. Jahrhundert herausgebildet hat, gegeben. Und da gibt es von Grönland bis Neuseeland entsprechende Lehrveranstaltungen und auch eine entsprechende Debatte. Die ist sicherlich nochmal nach Sprachgruppen aufgeteilt. Es gibt eine angloamerikanische Debatte, die nicht so sehr provinzialisiert ist. Trotzdem, die Inder diskutieren andere Sachen als die Engländer und die Engländer andere Sachen als die Amerikaner und sogar die Engländer andere Sachen als die Schotten. Also es gibt da schon auch eine Aufteilung. Aber es gibt dieses Modell des Philosophierens, was sich eben in Europa herausgebildet hat. Und das gibt es natürlich auch in Afrika. Wenn wir an die afrikanischen Universitäten gehen und dort ein Seminar für Philosophie aufsuchen oder ein Institut für Philosophie, dann werden wir Leute finden, die Kant, Hegel, Wittgenstein oder Eyre lesen und diskutieren. Mit Unterschieden, ob sie dem französischen oder dem englischen Sprachraum angehören, da werden sie dann entsprechende moderne Klassiker unterschiedlich bestimmen, aber das bleibt alles innerhalb dieses Modells des Philosophierens. Wenn man nach afrikanischer Philosophie fragt, fragt man also in der Regel nicht nach Philosophie in Afrika. Ja, Philosophie in Afrika ist im Prinzip auch diese globale Philosophie, von der man vielleicht sagen kann, es gibt einen globalen Moment dieser Philosophie, mit der sich diese dann auch von diesen partikularen Momenten der Philosophie, wie dem französischen Moment der Philosophie oder dem deutschen Moment der Philosophie, könnte man sagen, emanzipiert. Es gibt aber in Afrika speziell auch das Phänomen von, ich würde mal sagen, in der älteren Geschichte Afrikas, in der älteren Kulturgeschichte Afrikas, fundierten, ja, man kann das vielleicht Ethnophilosophien ganz vorsichtig nennen, also grundsätzliche Reflexionsdimensionen der Religionen und Überzeugungen, die die unterschiedlichen, stark mündlich geprägten Kulturen der Völker Afrikas geprägt haben. Und wenn man von afrikanischer Philosophie spricht, ist meistens diese zweite Sorte im Fokus. Das ist ein bisschen problematisch. Das ist im Grunde so problematisch, als ob man in China die Philosophie nur betrachten würde, die auf den Lehrstühlen für chinesische Philosophie, die es da separat gibt, vertreten wird. Und sozusagen die Beiträge und die Rezeption der chinesischen Philosophen für diese globalisierte Philosophie ignorieren würde. Ich kann das nicht anders machen, weil das im Material so ist. Das Material, was sich auf afrikanische Philosophie bezieht, bezieht sich ganz überwiegend auf diese, sagen wir mal, spontane Philosophie der Volkskulturen, so könnte man es vielleicht beschreiben. Und greift nicht auf, wie sich die moderne globalisierte Philosophie in Afrika entfaltet hat. Das, denke ich, wäre zu untersuchen. Und es wäre natürlich auch zu untersuchen, welche Wechselwirkungen es zwischen dem Eindringen dieser globalisierten Philosophie in die afrikanischen Länder und Kulturen gegeben hat und der zum Teil auch ziemlich rezenten, also erst im 20. Jahrhundert erfolgten Formulierung dieser Ethnophilosophie. Ja, das ist einfach ein Forschungsdesiderat, das ich jetzt nicht einlösen kann. Nachdem ich das gesagt habe, will ich jetzt erst einmal den kenianischen Philosophen Henry Odera Oruka zu Wort kommen lassen, der Spielarten der modernen afrikanischen Philosophie benannt hat, die Ethnophilosophie, philosophische Weisheit, nationalistische oder ideologische Philosophie und akademische Philosophie. Ich habe jetzt im Grunde nur die beiden sozusagen Extreme benannt. Die akademische Philosophie, die eben globalisierte europäische Philosophie auch in Afrika ist, und die Ethnophilosophie, die sozusagen auf Volkskulturen und Volkstraditionen philosophisch zu artikulieren versucht. Die philosophische Weisheit, ich glaube, die gibt es auch bei uns. Das ist so etwas wie eine Alltagsphilosophie mit Anspruch auf Orientierung des Alltagslebens. Das gibt es durchaus auch zunehmend bei uns, in dem Maße insbesondere, wo religiöse Orientierungen nicht mehr verbindlich sind. Also dann tritt nicht, wie manche Leute hoffen, dann gewissermaßen ein aufgeklärter Humanismus an die Stelle der Religion, sondern treten diese Alltagsphilosophien in einer dann auch konkreter aufzuarbeitenden Vielfalt an die Stelle. Und in der afrikanischen kulturellen Realität ist das auffälliger, weil die dann versuchen, sowohl auf die Ethnophilosophien zurückzugreifen, als auch auf die Situationen der Moderne zu reagieren. In der brasilianischen Situation könnte ich mir vorstellen, dass im Zusammenhang der mehr oder minder afrikanischen Kulte auch so etwas existiert. Mhm. Und die nationalistische und ideologische Philosophie, das spielt hat in Europa auch eine große Rolle gespielt. Das große Thema, an dem man das exemplarisch diskutieren kann, sind in Deutschland die sogenannten Ideen von 1914, wo führende Philosophen, auch wirklich kluge und interessante Leute, versucht haben, sowas wie den deutschen Geist, ich sage mal bösartig, in ideologische Flaschen zu füllen, die man dann den Soldaten mitgeben konnte. Also absolut schreckliche Literatur. Es gibt da Überblicksuntersuchungen, aber es waren wirklich alle möglichen Geistesgrößen, also wirklich, ich sage ich jetzt ohne Ironie, daran aktiv beteiligt. Und auch im Zweiten Weltkrieg gab es einen Kriegseinsatz der deutschen Philosophie, absolut gruselig. Deutsche Philosophen, die mit Hegel und Kant in der Hand, vielleicht hat auch einer sich erfrecht, den Marx damit einzubeziehen, das will ich nicht ausschließen, versucht haben zu beweisen, nicht nur, dass am deutschen Wesen die Welt genesen soll, sondern dass Adolf Hitlers Dritten Reich unbedingt im Namen der Weltkultur den Krieg gewinnen müsste. Absolut schreckliche Literatur, aber durchaus organisiert. Es gab sowas wie eine spezielle Förderorganisation für diese Kriegsanstrengung der Philosophie. Und ein bekannter Philosoph der Nachkriegszeit war da führend tätig, nämlich Hans-Georg Gadamer. Also das war nicht etwa etwas, wo wir jetzt gesagt haben, da haben irgendwelche irrelevanten Nazi-Größen was gemacht, sondern auch dort waren deutsche Philosophen, die man sonst durchaus ernst nehmen sollte, mit beteiligt. Also insofern ist es klar, auch in Afrika, wo jetzt der Nationalstaat ein Spätgeborener ist, ich habe das sozusagen aus der Nähe erlebt in Angola, wo das ein ganz schwieriger Prozess war und eigentlich noch ist, aus den Stämmen einen Nationalstaat zu formen, was auch mit der Form der portugiesischen Kolonisierung zu tun hat. Die Portugiesen haben im Grunde erst in den 1920er Jahren den inneren Raum Angolas kolonial unterworfen. Bis dahin haben sie nur damit ungleiche Handlungsbeziehungen gepflegt und die Stammeskulturen so belassen, wie sie waren, außer dass sie korrumpiert haben, indem sie die Häuptlinge sozusagen zu Handels- und Ausbeutungsagenten gemacht haben, bis hin zum Sklavenhandel. Man muss dazu sagen, auch die Zwangsarbeit, die offizielle Zwangsarbeit, ist in Angola erst mit dem Kolonialkrieg beendet worden. Also, das heißt, im Grunde gab es Sklaverei bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Also insofern, klar, da stellt sich dann die Frage, wie kann man diese nationale Identität des prekären angolanischen oder ein anderes schlimmes Beispiel, kongolesischen Nationalstaats irgendwie denken und Simbabwe oder Südafrika, lesen sich hier als andere Beispiele, aber auch Tansania, Tanganyika, Kenia, Sie sehen, es ist auch durchaus fließend, wer da als Nation sich konstituiert. Das war natürlich eine Aufgabe philosophisch ausgebildeter Intellektueller, hier gewissermaßen nationalidentitätsbildend tätig zu werden. Ist ja auch kein Zufall, wenn wir uns den Jugoslawienkrieg anschauen, fällt mir da gerade ein, wie viele philosophisch ausgebildete Leute führend auf den verschiedenen Seiten tätig waren. Das war nicht nur Karadzic, der Philosoph ist, sondern auch auf den anderen Seiten waren in solchen Positionen dann typischerweise auch Philosophen tätig. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, die nationalistische und ideologische Philosophie ist etwas spezifisch Afrikanisches, sondern auch dort ist diese Funktion zu beobachten, wie überall dort, würde ich jetzt dazu sagen, die Bildung Nationalstaaten spät erfolgt ist, prekär geblieben ist oder auch umstritten. Also ich vermute mal, dass auch in Katalonien heute die Frage des Beitrags der Philosophen zur Identitätsbildung der katalonischen Nation gefragt sein wird. Die Frage ist eben, wenn man sich jetzt diese Klassifikation von Odera Oruka anguckt, wie dieses Verhältnis dieser unterschiedlichen Formen der afrikanischen Philosophie ist. Ich glaube, ich habe jetzt gerade schon deutlich gemacht, dass diese Differenzierungen nicht etwa etwas spezifisch Afrikanisches sind. Also wenn man sorgfältig hinguckt, dann kann man auch in Deutschland oder in Frankreich oder in England oder in Wales entsprechende sozusagen Dimensionen des philosophischen Geschehens oder der philosophischen Orientierungsdebatten ausmachen. Das wird dann näher ausgeführt. Ethnophilosophie umfasst die Aufnahme von den afrikanischen Kulturen vertretenen Überzeugungen. So hat eben die deutsche Philosophie der Ideen von 1914 versucht, so etwas wie das deutsche Wesen philosophisch zu artikulieren. Und darüber hinaus versucht sie, eine spezifisch afrikanische Weltsicht zu beschreiben, was sicherlich doppelt zu bestimmen ist oder doppelt zu verstehen ist. Zum einen gibt es ja mit der Organisation für afrikanische Einheit von vornherein den Versuch, über die Konstitution der einzelnen Nationalstaaten hinaus einen afrikanischen, und das muss ich sagen, afrikanisch heißt hier dann eigentlich immer subsaharisch, es ist also nicht der Kontinent gemeint, sondern es ist der Teil gemeint, der unterhalb der Sahara liegt, weil die arabisch muslimisch geprägten Länder im Norden nicht in diese Geschichte so hineingehören. Aber es gibt da natürlich auch Übergänge, wie etwa Verhältnis von Sudan und Ägypten. Als Beispiel wird hier Placide Tempels angeführt, der eine Bantu-Philosophie entworfen hat, in der er dazu tun versucht, dass die metaphysischen Kategorien des Bantu-Volks in ihren linguistischen Kategorien wiedergespiegelt werden. Und ich meine, das ist auch, könnte man jetzt sagen, das ist ja sehr afrikanisch, stimmt aber nicht. Also wenn wir die Geschichte der deutschen Linguistik, Französische kenne ich mich nicht so aus, aber in der deutschen Linguistik, ich sage nur den Namen Weisgerber, ist also dieser Gedanke, dass die Sprache Ausdruck sowas von einer elementaren Weltsicht eines Volkes ist, völlig ausgearbeitet und grundlegend. Also eigentlich erst in der neueren Linguistik wird das dann relativiert. Es verschwindet natürlich nicht, es gibt ja unterschiedliche Orientierungen und die Eskimo haben sicherlich eine andere Orientierung als die Bantus. Ne? Also das ist plausibel, aber der totalisierende Charakter, ne, dass das im Grunde dann auch so etwas wie den Volksgeist projiziert wird, das ist eine Zutat, die man nicht so simpel übernehmen sollte. Ja, das ist dann der Alagwa aus Nigeria, hat eben eine auf die mündliche Tradition gestützte Rekonstruktion der Geschichte der Philosophie aus traditionell überlieferten Weisheiten und Sprichwörtern der Völker des Niger-Deltas entwickelt. Das ist plausibel, innerhalb eines Deltas gibt es einen Lebens- und Austauschzusammenhang und sicherlich kann man in diesem Sinne so etwas wie die spontane Philosophie rekonstruieren. Dann wird hier ein bisschen exemplifiziert. Diese Art von Weltweisheit, die da dann transportiert werden. Ganz eigentümlich ist hier, oder spezifisch ist hier eine bestimmte Auffassung von Geschichte, die ich als kontinuistisch betrachten würde, wobei, wenn ich das richtig sehe, das durchaus auch für die vormoderne Geschichtsauffassung in Europa charakteristisch ist. Und wenn wir uns etwa die Zeitvorstellung von Aristoteles anschauen, dann haben wir da eine Artikulation der Vorstellung einer kontinuierlichen und ewigen Anfangs- und endlosen Zeit. Das ist hier offenbar auch in den afrikanischen ethnophilosophischen Zusammenhängen so bestimmt. Und diese Vorstellung einer Zeit, die gewissermaßen aus diesem Reproduktionszusammenhang des ewig Gleichen hinausspringt und ist wohl erst spezifisch mit der Physik der europäischen Neuzeit verknüpft. Eine Reihe von schönen Sprüchen habe ich da noch zitiert. Dann eine zweite Herangehensweise, selbstverständlich hochproblematisch. Leopold Senghor mit seinem Begriff der Negritude. Also das ist sicherlich essentialistisch. Das schreibt dann auch noch mit diesem Begriff den schwarzen Afrikanern. Man kann das ja nicht mehr, die Negritude kannst du nicht mehr ins Deutsche übersetzen. Also das Negertum, das wäre, es würde es auch verfehlen. Das schreibt aber dem eine Essenz zu, nicht eine kontingente Bestimmtheit, sondern so etwas wie eine zugrunde liegende Essenz. Und das ist natürlich hochproblematisch. Es erklärt sich aber aus der Gegenposition gegen den nun gerade besonders assimilationistischen französischen Kolonialismus, wo das wirklich so war, dass auf Madagaskar die Schüler in der ersten Klasse auswendig lernen mussten. Ich habe das selber von glaubwürdigen Zeugen bestätigt befunden. Nos ancêtres les Gaulois avaient des cheveux blancs. Unsere Vorfahren, die Gallier, hatten blonde Haare. Na, das haben die da in der ersten Klasse in Madagaskar auswendig gelernt. Was also dann schon verständlich macht, dass man umgekehrt sagt, wir sind auch wer. Wir sind anders. Wir sind nicht Bestandteil dieser identitären französischen Geschichte, die abgesehen davon auch noch etwas skurril ist, weil damit die Franzosen sich dann gewissermaßen zu Germanen aufwerten. Also das ist schon richtig, richtig heftig. Also eine Geschichte des Rassismus im 20. Jahrhundert in Zentraleuropa oder im Zentrum Europas, die eine kritische Aufarbeitung verdient. Gut, aber ich glaube, damit wird dann auch verständlich, warum im Gegenzug dann so etwas wie eine, man muss ja sagen, rassische Identität postuliert wird. Ich denke allerdings, dass der Senghor, der ja auch ein bedeutender Lyriker ist, sich darauf nicht reduzieren lässt und man auch eine kulturalistische Lesart dieser Negritude als Verdichtung afrikanischer Kultur und Erfahrung, so wie das für das Niger-Delta geschehen ist, auch für andere der Großzusammenhänge lesen kann. Es bleibt allerdings problematisch, denke ich schon. Ne? Also die sozusagen kulturelle Einheit des Niger-Deltas ist eine Sache, die kulturelle Einheit des ganzen subsaharischen Afrikas ist eine ziemlich andere. Und wie weit da Senghor, selbst wenn man ihn sozusagen seiner rassistischen Implikationen beteiligt, wirklich die Verhältnisse trifft, halte ich für bezweifelbar. Also im Grunde ist auch ist seine Negritude auch eine westafrikanische Identität, westafrikanisch-französische Kolonie, und da gibt es dann so etwas wie eine kulturelle Gegenposition, die artikulierbar wird. Ja, gibt es natürlich die Debatte, die ich eigentlich verständlich, aber schräg finde, dass man eben sagt, wenn wir jetzt die europäische Identität betrachten, dann müssen wir dagegen halten, dass es die afrikanische Identität gibt, dass sie älter ist, dass die Naturwissenschaften, Mathematik, Architektur und überhaupt die Philosophie und die abendländische Zivilisation eigentlich aus Afrika kommt. Da gibt es ja das schöne Buch, was durchaus auch lesenswert ist, Black Athena, die schwarze Athene. Natürlich gibt es diese afrikanischen Zusammenhänge. Aber Ägypten nun einfach nur unter Afrika zu verbuchen, obwohl die sicherlich mehr schwarze als helle Haut hatten, ist auch eigentlich philosophisch betrachtet ein Kategorienfehler, den man auflösen sollte. Also ich neige dazu zu sagen, dass diese Debatten postkoloniale oder dekoloniale Selbstbehauptungsdebatten sind, aber ihr Erkenntniswert sehr, sehr gering. Ja, die Frage ist natürlich dann, ist das überhaupt Philosophie? Philosophieren diese Art von Weisen und die das dann systematisieren und gewissermaßen kohärent darstellen, philosophieren die überhaupt? Da steckt natürlich dahinter einmal die Frage, was ist philosophisches Argumentieren? Und in der Tat ist das ein Problem. Denn philosophisches Argumentieren, das ist, glaube ich, schwer bestreitbar, ist in gewissem Sinne kumulativ. Es war nicht so wie bei der Physik, wo man dann sagt, es gibt einen Stand der Wissenschaft, aber es gibt doch über die paar Jahrhunderte, wie sich die neuzeitliche Philosophie von Europa ausgehend entwickelt hat, gewisse Durchbrüche und Fortschritte in der logischen Analyse, in der Einführung von Reflexivargumenten und so weiter, von denen sich nicht einfach absehen lässt. Und in der Tat, diese Ethnophilosophien, das ist nicht deren Ding. sondern die haben eine bestimmte materielle Botschaft. Es ist auch kein Zufall, dass Leopold Senghor eben Lyriker war, was ich sehr schätze. Ne? Also ich bin gar nicht der Meinung, dass die Philosophen einen überlegenen Zugang zur menschlichen Wahrheit haben gegenüber den Lyrikern oder gegenüber den Dichtern oder gegenüber den Malern. Aber sie haben eben einen Zugang, der argumentativ artikuliert werden kann. Wenn auch nicht argumentativ bewiesen, wie die Philosophen es so gerne hätten, aber da gibt es eben das Problem, dass man unter verschiedenen Voraussetzungen eben Verschiedenes beweisen kann. Und wie man zu den Voraussetzungen kommt, ist eine ganz schwierige Geschichte. Jedenfalls nicht so, dass man sagen kann, es gibt einen Satz von Voraussetzungen, der ist eindeutig gültig. Und da muss man nur noch erforschen, was daraus folgt. Ja, die in dieser Beschreibung. Philosophische Weisheit ist dann die Übersetzung dieser in einer Kultur verankerten Weltsicht in eine, ich sag mal, Beratungspraxis. Und der Weise ist jemand, der dir sagen kann, was sollst du jetzt tun? Und an dessen Weisheit ich partizipieren kann, um selber herauszufinden, was ich tun soll. Aber es ist natürlich klar, dass das dann eher in den Zusammenhang von Deliberation und Lebenskunst gehört, als in den Zusammenhang der Ausarbeitung von Philosophieren und Philosophie. Ja, der Henry Odera Oruka, der schon genannt, der hat eben dann eine Sage Philosophy entwickelt, die sich von der tradierten Ethnophilosophie absetzt und auf das individuelle Denken afrikanischer weiser Männer und Frauen abstellt, um das zu dokumentieren, in einer Art und Weise, die die Verfahren des modernen Philosophierens nutzt, also insofern, um damit das in Anführungsstrichen Wissen dieser Weisen philosophisch nutzbar zu machen. Also ich denke mir, es gibt in Teilen der europäischen Volkskunde, nicht einfach mit der, also der ist, heute würde das als moderne europäische Ethnologie gefasst, gibt es solche Versuche, die Sammlung nicht zum Zwecke der Beschreibung und Erkenntnis vorzunehmen, sondern durch die Sammlung selber dazu beizutragen, dass sich so etwas wie eine populäre oder auch Volkskultur bildet und reproduktionsfähig macht. Wobei natürlich die Frage ist, was heißt eigentlich jetzt dabei philosophieren? Man kann sagen, die Weisheitssprüche sind irgendwie vergleichbar den Philosophemen. Aber die Art und Weise, wie sie gewonnen werden, ist als solche nicht nachvollziehbar. Und man kann natürlich versuchen, dem einen philosophischen Unterbau oder gewissermaßen nachträglich zu geben. Aber das hat natürlich die Schwierigkeit, würde ich sagen, jeder parteilichen Philosophie. Man hat von vornherein schon sich vorgenommen, was dabei rauskommen soll. Und das nimmt der philosophischen Suche eigentlich die Authentizität. Also es ist wie bei dem Kampf mit dem Engel, le match est truqué d'avance. Es ist immer schon klar, wer gewinnt. Und von da aus ist, so interessant es ist, gewissermaßen kulturbeschreibend und kulturartikulierend diese diesen Bestand an Weisheiten zu retten und zu beschreiben und zu überliefern und schriftlich zu fixieren, dass man damit die Grundlage für ein afrikanisches Philosophieren gelegt hätte, ist nicht wirklich plausibel und ist nur insofern wichtig, als es zeigt, dass die Frage gewissermaßen der Weisheiten erster Ordnung keine exklusiv europäische oder europäisch-amerikanische Angelegenheit ist, sondern auch in und auch nicht mal eine Angelegenheit von Gelehrtenkasten oder Gelehrtenklassen, die dann über die Schrift die Fixierung dieser Inhalte übernehmen, sondern auch in überwiegend und primär mündlich geprägten Kulturen als solche zu finden ist. Ich glaube, das ist das, was man hier aus dieser afrikanischen Philosophie ziehen kann. Und ich neige dazu, zu glauben, dass es eine Aufgabe ist, die sich auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung erledigt. Natürlich muss man immer wieder schauen, was hat sich als sozusagen Volksweisheit, als Orientierung im Alltagsleben entwickelt, wie sieht das aus, wie geht das weiter. Aber dass das sozusagen eine eigenständige Quelle gegenüber Kunst, Literatur, Philosophie und Wissenschaft ist, das, glaube ich, ist mit der Durchsetzung moderner Verhältnisse, die ja auch in Afrika stattfindet, sagen wir mal, zeitlich begrenzt und gehört grundsätzlich auch heute schon der Vergangenheit an. Ja, die Frage ist natürlich, wie jetzt dann angemerkt wird, ob man wirklich den Unterschied zwischen der Darstellung einer Philosophie und der Ausarbeitung einer Ideengeschichte so deutlich machen kann. Ich meine, dazu könnte man sich heranziehen, die Debatte, die es durchaus gegeben hat, um das Journal of the History of Ideas, das in der Tat einen ganz eigentümlichen Zugang zur Philosophiegeschichte und zur Literaturgeschichte und zur Lyrikgeschichte und zur Kunstgeschichte und zur politischen Geschichte hat, indem es, was ja auch ganz eigentümlich ist, alle diese Geschichten als Orte begreift oder als Räume, Zeiten begreift, als Raumzeiten begreift, in denen bestimmte Ideen diskutiert und entfaltet werden. Und diese Diskussion und Entfaltung von Ideen wird dann zum Thema gemacht. Und ich denke schon, dass die Kritik, die daran artikuliert worden ist, grundsätzlich berechtigt ist, dass dadurch die Ideen gegenüber ihren Verwendungszusammenhängen in einer Weise verselbstständigt werden, die nicht wirklich gerechtfertigt ist. Es ist ein anderes, ob Ideen sozusagen von einem Philosophen zu einer Philosophie artikuliert werden oder ob man eben aus den Materialien der literarischen, künstlerischen, philosophischen Debatten so etwas wie Ideen herausdestilliert, von denen man behauptet, dass sie dann immer schon den Debatten zugrunde liegen. Also da kommt eine sozusagen Dekontextualisierung bei raus, die, glaube ich, der Wirklichkeit dieser Ideen nicht adäquat ist. Also von da aus neige ich dazu, die Ausarbeitung einer Ideengeschichte für ein problematisches Unterfangen zu halten. Die Frage ist natürlich, muss man deswegen sich auf die Darstellung gegebener Philosophien beschränken? Also sicherlich ist das eine Aufgabe, ne? Eine Philosophie hat eine bestimmte Art und Weise, wie in ihr bestimmte Gedanken, um das nicht gleich das Wort Ideen zu verwenden, vorkommen, wie man von einem Gedanken zum nächsten kommt, was es da für Begründungszusammenhänge gibt und welche Fragen einfach nicht gestellt werden. Klar. Insofern ist der Darstellung dieser unterschiedlichen Philosophien sicherlich, denke ich, der Vorrang zu geben. Und das könnte man auch noch erweitern um den Gedanken der spontanen Philosophie, den ich sozusagen aus der französischen Philosophie kenne. Altes Heer hat sie aufgegriffen. Also das ist eben auch in der Praxis der Geschichtenerzähler oder in der Praxis von Politikern oder der Praxis von meinetwegen Professionen wie der Apotheker so etwas wie grundlegende Orientierung gibt, die man als philosophische im Zusammenhang artikulieren könnte, wenn man das entsprechend studiert, wie diese Praxis, wie diese Tradition sich reproduziert. In dem Sinne von spontaner Philosophie, denke ich, wird dann auch vieles von dem, was etwa als traditionelle afrikanische Philosophie artikuliert wird, tatsächlich rationell und nachvollziehbar darstellbar. Aber das Problem ist dabei, dass die spontane Philosophie eben nicht als solche reproduktionsfähig ist. Weil die Leute, die von einer spontanen Philosophie, ich sag mal, besessen sind, die sich in ihr spontan bewegen, sind nicht in der Lage zu artikulieren, warum sie was für wahr halten. Und haben von dieser spontanen Philosophie, die sie gewissermaßen orientiert, selber keinen Begriff. Und das scheint mir hier das Desiderat zu sein. Insofern kommt man dann letzten Endes doch nicht um eine Philosophie herum, die sich mit der Artikulation dieser unterschiedlichen Philosophien befasst. Und damit tatsächlich gibt es dann aber auch nicht die Vorstellung gewissermaßen der, ich sag mal, wissenschaftlichen Philosophien, die das alles hinter sich lässt und sagt, wir haben es jetzt richtig, wir wissen, wie das alles zu fassen ist und wir können auf diese Reartikulations- und Eingreifarbeit verzichten. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Und ich glaube, da bin ich dann endlich bei der radikalen Philosophie, dass die eben akzeptiert, dass man einerseits diese Vielfalt des Philosophierens als solche wahrnimmt und zu begreifen versucht, nicht nur zu beschreiben versucht, wie die Ideenhistoriker, sondern auch zu begreifen versucht, worin die spezifische Kohärenz und Widersprüchlichkeit dieser Arten des Philosophierens liegen. Und dann natürlich auch sich fragt, wie sind diese Arten des Philosophierens ihrerseits eingebunden in die Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen und in Befreiungskämpfe. Aber das muss man dann natürlich noch machen. Das ist mit dieser abstrakten Betrachtung, die ich jetzt gerade vorschlage, natürlich noch nicht erreicht. Und die Frage oder der Einwand, der hier formuliert ist, wie originell oder interessant die Annahmen und Überzeugungen von Gruppen wie den Akan oder den Yoruba auch sein mögen, sie bleiben dennoch bloß Annahmen und sind keine Philosophie. Das muss man ein bisschen entziffern, glaube ich. Ich würde das eher so fassen, das sind Überzeugungen. Annahmen bringt das schon in einen sozusagen wissenschaftlichen Kontext, in dem das nicht steht. Das sind Überzeugungen. Die Leute sind davon überzeugt, so macht man das. Man isst das und man isst das nicht. Also die Überzeugungen darüber, was man isst, sind immer ein gutes Beispiel. Und sie sind natürlich in dem Sinne keine Philosophie, als sie Orientierungen sind. Zum Teil sehr explizite, dann auch regelhaft formulierte Überzeugungen, aber ihre Begründung nicht mitliefern. Oder allenfalls sozusagen eine zirkuläre Begründung. Man macht das nicht, weil wir das nicht machen. Das könnte man natürlich noch etwas ausbuchstabieren, aber diese Art von ideologischer Zirkularität haftet diese Art von Philosophien, denke ich, tatsächlich an. Aber das Problem scheint mir zu sein, dass auch die akademischen Philosophien, wenn wir sie uns näher angucken, diese Art von ideologischer Zirkularität aufweisen. Also die Vorstellung, dass die akademischen Philosophien diese Art von ideologischer Zirkularität hinter sich gelassen hätten, halte ich für geradezu abenteuerlich naiv. Also die Geschichte der Philosophien der Neuzeit seit Descartes illustriert das eigentlich ad libitum, dass dieser Selbstbegründungsanspruch bei allen Fortschritten und Durchbrüchen, die da gemacht worden sind, nicht tragfähig ist. Und dass auch die Philosophen, und das ist natürlich für mich jetzt für die radikale Philosophie eine zentrale These, dass auch die Philosophen dieser Art von ideologischem Zirkel nicht entkommen sind. Wie kann man sich dem gegenüber verhalten? Ich glaube, es gibt nur den Weg, sich tatsächlich bewusst hineinzubegeben. Das ist, was der radikale Philosoph versucht. Der eben nicht sagt, und ja, am Ende steht jetzt der Beweis, hier haben wir es jetzt endlich bewiesen, hier ist die Wahrheit, kniet nieder, sondern der sagt, bis zu diesem Punkt habe ich ein Argument. Und die anderen sollen mir sagen, warum sie das Argument nicht gut finden. Aber nicht den Anspruch hat, philosophisch sowas wie letzte Beweise zu führen. Also, um das mein Lieblingsbeispiel zu zitieren, ich glaube nicht, dass meine Art von radikaler Philosophie gegenüber einem Radikal-Individualismus in der Art von Nietzsche oder seinen Vorgängern verteidigt werden. Also verteidigt schon, aber nicht beweisend, sodass gesagt wird, ja, der Nietzsche hat ja offensichtlich Unrecht. Dann hat er nicht. Aber man kann natürlich sagen, also die Art von Asozialität, die Nietzsche hochhält, das mag ich nicht. Und das ist auch wenig konstruktiv. Na, es gibt da schon ein paar Argumente. Aber die sind natürlich, wenn jemand sagt, aber genau das will ich, was soll man da tun? Da kann man sagen, du bist aber ein Schlimmer. Das sollte man nicht wollen, aber das ist natürlich kein besonders starkes Argument. Also insofern ist diese Schwäche, die bewusste Schwäche in der Begründung der radikalen Philosophie eben auch relevant für diese Aufarbeitung der unterschiedlichen philosophischen Traditionszusammenhänge, die wir weltweit haben. Und ich denke, sie macht es möglich, sie ernster zu nehmen, als wenn man immer schon dabei ist, zu glauben, die richtige Art zu philosophieren sei die analytische oder die phänologische oder die hermeneutische oder auch die materialistische, um sozusagen dem gleich auch den marxistischen Kollegen einen zu verpassen. Muss mal gucken. 15.54 Uhr, ich kann also Schluss machen. Danke.